Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam uns ausrichten können auf Gott und ausrichten auf das, was uns Gott ja auch als Gemeinde aufs Herz gelegt hat. Und wir wollen mit unserer Vision weitermachen. Ihr habt es schon gehört, es geht heute um den zweiten Satz unserer Gemeindevision. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Bisher hatten wir das Thema Wachstum, dann folgte das Thema Heimat. Letzten Sonntag hatten wir Geborgenheit, da war ja der Mario noch da. Auch das hat letztlich reingepasst. Und heute geht es eben mit Annahme weiter. Und wir haben ja schon einiges dazu jetzt gehört. Und ich habe überlegt, beim Nachdenken über dieses Thema, über was soll man denn da predigen? Und dann habe ich natürlich zuallererst an Jesus gedacht. Jesus, wie ist er mit den Menschen umgegangen? Die Frau am Jakobsbrunnen. Das ist ganz eine Geschichte, wo Jesus sie annimmt. Habe ich aber schon drüber gepredigt. Ist noch nicht so lange her. Dann der verlorene Sohn oder beide verlorene Söhne, wie sie angenommen werden von dem Vater. Auch darüber schon gepredigt. Die Annahme der Sünderin, die von Jesus gesalbt wurde, wurde die Füße gesalbt wurde. Annahme der Ehebrecherin. Annahme der Ausländerin, der Zöllner, der Kranken. Der Zweifler, der Verräter, Annahme derjenigen, der ihn verleugnet hat, Annahme von Feinden und vieles mehr. Und wenn wir das alles so hören, dann denkt wahrscheinlich der ein oder andere, Heiko, das ist gut und nett, gell? Aber so wie Jesus, das schaffe ich doch eh nicht. So wie er, das schaffe ich doch eh nicht. Und aus diesem Grund möchte ich gerne dieses Thema von einer anderen Seite beleuchten. Und wenn du jetzt gleich den Text hörst, dann wirst du vielleicht denken, hä, Engel, was hat das mit Annahme zu tun? Aber lasst euch mal überraschen. Text Offenbarung 3, 14 bis 22. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mache Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Mitglieder fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Was dieser Text mit Annahme zu tun hat, darauf werden wir gleich kommen. Aber vielleicht habt ihr es gemerkt, dieser Text ist einer der sieben Sendschreiben an die Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3. Das waren Briefe an historisch konkrete Gemeinden und ihr Beispiel soll uns helfen, unsere Vision zu leben und auch zu verstehen. Die Gemeinden in der Offenbarung erhalten Lob. Vor allem hier die Gemeinde in Philadelphia. Die haben Gutes gehört. Die Gemeinde, über die wir eben was gelesen haben, Laodicea, die erhält in diesem Schreiben nur Tadel. Ja, die Situation der verschiedenen Gemeinden ist geprägt durch Repression vom Staat. Abweichende Lehre, drohende Spaltung. Die Siebenzahl der Gemeinden verweist darauf hin, dass für den Verfasser der Offenbarung die konkreten Gemeinden auch repräsentativ stehen für alle anderen Gemeinden, also auch für uns. Und heute ein Blick auf Laodicea. Laodicea, das war die Hauptstadt Phrygiens und liegt in der heutigen Türkei. Und Laodicea, das lag in der Nähe von Hierapolis. Hierapolis war bekannt für Heilquellen. Diese Quellen, die gibt's auch heute noch und die sind jedem Türkei-Reisenden ein Begriff. Nämlich, das sind die Quellen von Pamukkale. Also das sind so richtig schöne Quellen, die sind heiß, die gibt's in der Türkei. Und viele, die in die Türkei fahren, die sehen das auch. Also auch in der Nähe. Dann haben wir natürlich auch in der Situation in Laodicea verschiedene Dinge, die in der Stadt gut sind. Es gab in Laodicea zum Beispiel Medizin. So lebte die Stadt von Kurgästen und Pilgern. Und durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers von Pamukkale wurde in Laodicea eine spezielle Augensalbe hergestellt, die weit bekannt war. Vielleicht erinnert euch an den Text, was da alles so vorkam, auch mit Augensalbe. Weiter gab es ein florierendes Textilgewerbe. Eine bestimmte rote Pflanzenwurzel konnte mit dem Thermalwasser verdünnt werden und dadurch wurden schwarze Stoffe purpurnfarben. Und die aufwendige Färbung von Stoffen mit syrischen Purpurschnecken hatte eine Alternative bekommen. Und schon bald wurde Laodicea die wichtigste Anlaufstelle für Purpurstoffe im ganzen Römischen Reich. Und natürlich gab es in Laodicea auch Banken, die diesen Reichtum verwaltet haben. Laodicea, diese Stadt, die war so reich, dass 60 nach Christus ein Erdbeben alles zerstörte und die in Laodicea alles wieder ohne fremde Mittel, ohne Mittel vom römischen Staat aufbauen konnten. Insbesondere auch diese kilometerlangen Wasserleitungen, die von Pamukkale aus dieses Thermalwasser nach Laodicea gebracht haben. Und hinzu kommt auch, dass Laodicea in der Nähe von Kolosse lag. Dort war besonders klares und gutes Wasser, was auch dahin gefügt wurde, vorhanden. Und aus diesem Reichtum, das waren diese Wasserleitungen, und aus diesem Reichtum hat es sich eine Selbstzufriedenheit ergeben, die selbst vor den Christen nicht Halt machte. Und interessant ist, dass diese christlichen Gemeinde ihr vorgeworfen wurde, dass sie so lau sei, wie das von weitem herangeführte Trink- und Heilwasser. In der Gemeinde von Laodicea war der geistliche Tod eingetreten, obwohl nach außen hin alles geregelt war. Kein klares Trinkwasser und Quellwasser, sondern laues Wasser. Was ist das für ein Zeugnis für eine Gemeinde? Lauheit, das ist doch nichts. Wenn ich jetzt fragen würde, wie schmeckt euch lauwarmes Eis? Da würden einige die Nase rümpfen. Oder trinkt mal eine lauwarme Cola oder noch schlimmer Cola Light. Oder wenn ich fragen würde, trinkt mal ein lauwarmes Bier. Ja, da gibt's einige, die rümpfen auch die Nase. Mir läuft schon, kriegt schon Gänsehaut. Oder eine schöne lauwarme Badewanne. Wie schnell fängt man an zu frieren? Lauwarmes Wetter, Jacke an, Jacke aus, T-Shirt an oder lieber doch ein Pullover, kurze Hose, lange Hose, Sandalen oder doch Schuhe und so weiter. Auch das ist eben nichts. Oder eben lauwarmes Essen. Ich kann mich an meine Mutter erinnern, Kinder, kommt an den Tisch, sonst wird das Essen kalt. Das wurde nie kalt, aber das ist tatsächlich nicht wirklich lecker, außer beim schwäbischen Kartoffelsalat. Der wird mit warmer Brühe gemacht, da schmeckt auch das Lauwarme. Aber ansonsten ist das nichts, lauwarmes Essen. Aber was heißt denn hier das Laue für die Gemeinde? Letztlich steht das für nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie halten sich nicht an Jesus und nennen sich trotzdem Gemeinde. Ihnen war der Alltag mit ihren ganzen Annehmlichkeiten wichtiger als Nachfolge. Und im übertragenen Sinne kann man sagen, die Gemeinde konnte weder Erfrischung für die geistlich Müden anbieten und auch keine Heilung für die geistlich Kranken. Die Gemeinde war unwirksam, unbrauchbar. Und die Christen und den Christen wird im Brief vorgeworfen, dass sie arm, nackt und blind sind. Und das in der Welthauptstadt von Augensalben, Purpurstoffen und Reichtum. Das ist so ein Gegensatz. Und aus diesem Grund war das Urteil über sie, dass sie aus Gottes Mund ausgespuckt werden. Wörtlich könnte man sogar dann dieses Wort ausspucken mit Erbrechen übersetzen. Das lag auch daran, dass dieses mineralhaltige, lauwarme Wasser schnell einen fauligen Geschmack bekam. Und im übertragenen Sinne erregte diese Gemeinde bei Gott tatsächlich Übelkeit. Alles in allem kann man sagen, dass diese Gemeinde deshalb so ein Urteil erhielt, weil ihnen letztlich alles gleichgültig war. Es heißt im Vers 19, so mache ich es mit allem, das ist wichtig, die ich liebe, so mache ich mit allen, die ich liebe, ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Und jetzt müsste natürlich wieder der erhobene Zeigefinger kommen. Wir müssen also machen, wir müssen also tun, da werden wir wieder herausgefordert. Aber können wir das überhaupt aus uns heraus? Wir hatten eben die Beispiele von Jesus, wo wir gesagt haben, das können wir doch gar nicht. Und das ist so. Und ich habe ja ganz bewusst keinen Jesus-Text genommen, weil wir das nicht schaffen. Aber der Schlüssel gegenüber dieser Gleichgültigkeit ist trotzdem Jesus. Denn bevor wir irgendetwas machen, dürfen und sollen wir uns bewusst machen, dass wir durch Jesus zuallererst geliebt sind. Jesus hat denen das gesagt, weil er sie liebt. Ja, seine Mahnung an diese Gemeinde hat etwas mit Liebe zu tun. Nichts zu sagen, sie machen zu lassen, sie in ihr Verderben laufen zu lassen, das wäre die Gleichgültigkeit, wie es die Gemeinde an den Tag legt. Aber weil der Herr seine Gemeinde liebt, wie ein Vater seine Kinder, deckt er auf, was bei ihnen falsch läuft. Und noch ehe wir irgendetwas tun oder machen dürfen, können wir uns vor Augen malen, dass wir bedingungslos geliebt sind von Jesus. Und das zuerst. Wir sind die Geliebten von Jesus Christus. Und die Liebe zu uns, die Liebe zu den Menschen, war der Motor des Handelns Gottes und seines Sohn Jesus Christus, weshalb er überhaupt auf diese Erde gekommen ist, um uns zu erretten. Und er hat dich, er hat mich geliebt, selbst in der Zeit, wo ich von ihm noch gar nichts wissen wollte. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da waren wir noch keine Kinder und bei ihm. Aber seine Liebe hat dazu geführt, dass er für uns gestorben ist. Er hat durch seine Liebe und durch sein Handeln die Folgen des Sündenfalls überwunden. Und so wird die Gemeinde für uns ein Geschenk Gottes in dieser gefallenen Welt. Und wenn wir diese Liebe erfahren haben von Jesus Christus, dann wollen wir das doch den Menschen bringen und ihnen davon erzählen. Der Christian hat es heute gesagt, er ist 1990 zum Glauben gekommen. Und jetzt möchte er den Menschen diese Liebe hinausbringen. Oder ihr in Indien oder im Kirchenladen. Oder wir als Gemeinde, wir wollen diese Liebe, die wir bekommen haben, doch hinausbringen in diese Welt. Und wenn dann eben Menschen in unsere Mitte kommen oder wir sie in unsere Mitte einladen, dann machen wir das doch nicht, weil wir es müssen, sondern weil es uns ein Herzensanliegen ist. Im Brief von Paulus an die Römer heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ja, wenn Menschen kommen, dann werden sie an uns sehen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann werden wir vielleicht auch über Dinge hinwegschauen, die uns manchmal die Nächstenliebe schwer machen. Dann kann auch mal hier ein Obdachloser hereinkommen, der vielleicht eben nicht nach Kölnisch Wasser duftet. Oder dann kommen vielleicht auch mal Menschen herein, die schimpfen, die meckern, die überhaupt nicht so sind, wie wir es uns wünschen. wenn eine Person ein Ausländer ist, ein Fremder, ein Sünder, eine Frau, die keinen so guten Ruf hat, ein Feind. Und da merkt ihr wieder, da schließt sich der Kreis. Der Kreis schließt sich. Wir sind dann wieder ganz schnell bei unserem großen Vorbild Jesus, der uns gezeigt hat, wie bedingungslose Annahme geht und funktioniert. Und es ist wahr, im Anschauen des Ebenbild Gottes, da werden wir verändert. Und im Anschauen des Ebenbild Gottes werden auch die verändert, die zu uns kommen. Und so ist unser Handeln eben kein Tun und Machen und der erhobene Zeigefinger, sondern unser Handeln wird geprägt sein als Frucht meiner Beziehung mit meinem Herrn. Aber das alles geht auch nur, wenn wir diesen Herrn in unserem Herzen tragen. Unser Text von heute ist ja auch ein mahnender Text an seine Gemeinde. Eine Gemeinde, die kein einziges Lob erhält. Und sie waren vermutlich Menschen, die irgendwie schon weit weg auf dem Weg von Jesus waren. Und weil der Herr die Gemeinde ruft, da ruft er sie zur Umkehr. Sie sollen mit ihrer Gleichgültigkeit aufhören und sich wieder dem Herrn zuwenden. Darum mache Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Ja, seine Liebe zu uns ist der Schlüssel gegen Gleichgültigkeit. Und das gilt für uns, die wir schon länger im Glauben stehen, sowie für die Menschen, die von Jesus noch nichts wissen wollen. Da, wo wir vielleicht über die Jahre nicht mehr nur noch Jesus im Herzen tragen. Da, wo sich vielleicht Bitterkeit einschleicht. Angst, Sorge, Gleichgültigkeit. Wo Sorge unser Leben bestimmt. Wo wir nur noch auf uns schauen. Da, wo der Egoismus überhand nimmt. Und das ist dann tatsächlich die Gleichgültigkeit, die vielleicht auch bei uns manchmal einkehrt. Aber weil er uns liebt, ruft er uns auch zur Umkehr. Er handelt wie ein Vater und er sehnt sich danach, dass seine Kinder wieder den Weg zurückfinden, so wie es in der Geschichte um den verlorenen Sohn berichtet wird. Und im Vers 20 heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werde miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Er steht vor der Tür. Und er wünscht sich, dass du seine Stimme hörst. Er steht vor der Tür und klopft und klopft und klopft. Und vielleicht kennst du diese Situation auch. Irgendwo, du klingelst und keiner öffnet dir. Und das ist frustrierend. Du willst doch hinein, du willst doch Gemeinschaft mit der Person im Haus haben. Und du klingelst und keiner macht auf. Und Jesus steht vor der Tür und wünscht sich so sehr, dass du eben deine Herzenstür öffnest. Auch er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und das alles ist nur ein Gebet entfernt. Und in dem Moment, wo du ihm das alles überlässt, was dich von ihm trennt, dann öffnet sich diese Herzenstür. Und du erlebst die Beziehung, nach der sich Jesus sehnt. Und du erlebst seine Liebe und du kannst sie plötzlich weitergeben. Du bekommst ein erfülltes Leben, geprägt von Liebe mit ihm. Und wenn das bei Neuen passiert oder auch bei ganz alten Hasen, dann wird das so sein, dass Mitglieder und Gäste sich bedingungslos geliebt und angenommen fühlen, hier mitten unter uns. Und das ist auch schon oft passiert. Und trotzdem ist bestimmt auch da noch Luft nach oben. Vor 2 Wochen hatte ich ja auch Beispiele genannt, wo Menschen in unserer Mitte waren, die hier keine Heimat gefunden haben. Das hat auch etwas mit dem Thema zu tun. Sie waren uns vielleicht gleichgültig. Oder wir hatten Angst. Oder was auch immer. Aber wenn wir wachsen wollen, Heimat bieten wollen und erleben wollen, dass sich Menschen bedingungslos angenommen fühlen, dann lasst uns gemeinsam auch Buße tun, wo wir Fehler gemacht haben. Lasst uns umkehren. Lasst uns wieder zu dem hinwenden, der unser Leben prägen möchte, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir das schaffen, dass wir dann normale Menschen, die zu uns kommen, annehmen, dann werden wir es auch schaffen, die Menschen anzunehmen, mit denen wir vielleicht mehr und mehr Schwierigkeiten haben. Ich habe mal von einem Mann erzählt. Rocky, ist schon eine Geschichte, gibt es schon länger. Da heißt mit bürgerlichem Namen Gerhard Baum. Der war auf dem Hamburger Kiez bekannt wie ein bunter Hund, überall tätowiert. Der hatte Satans Sterne auf seinem Gesicht, war Rocker, war ein Schläger. Die Menschen hatten Angst vor ihm. Und er war eben bekannt wie ein bunter Hund. Und dieser Mann wurde tatsächlich Christ. Und er berichtete, wie er das erste Mal in eine christliche Gemeinde ging. Er sagte, dass er Angst davor hatte. Und er hat erzählt, er fühlte sich so, als wäre ein Seil an ihm angebracht hinten, was verhindern möchte, dass er in die Gemeinde hineingeht. Aber er sagte auch, es gab auch dieses Seil von vorne, was ihn hineingezogen hat in die Gemeinde. Und dieses Seil war stärker. Aber gleichzeitig sagte er, und er ging hinein. Und er sagte, wenn in dieser Situation mich nur einer schief angeschaut hätte oder ihm zu spüren gegeben hätte, dass er nicht willkommen wäre, dann, hat er gesagt, wäre er geflüchtet. Aber dem war so nicht. Und deswegen konnte sich so ein Mensch verändern. Und wenn wir uns ganz auf Jesus einlassen, dann wird er uns auch die Kraft geben, solche extremen Menschen bedingungslos zu lieben. Und auch wir als Gemeinde können dann gemeinsam lieben. Und vielleicht gibt es bei dem einen, der die Stärke hat, direkt drauf zu gehen. Der andere bedient vielleicht mit Kaffee oder eben hilft auf andere Art und Weise. Aber wir werden merken, dass dann wir als Gemeinde gemeinsam den Weg gehen und dann eben auch das schaffen, was man vielleicht alleine eben nicht schafft. Ich möchte uns ermutigen, die Menschen, die zu uns kommen, durch die Jesusbrille zu sehen und ihnen so Annahme zu verdeutlichen. Und das wollen wir ja auch ganz praktisch umsetzen. Und ihr merkt schon, in letzter Zeit geschieht auch manches, was sich verändert. Momentan überlegen wir zum Beispiel, wie wir als Gemeinde auch unsere Räumlichkeiten renovieren oder gestalten, dass Gäste sich willkommen fühlen. Momentan könnte es gerade im Winter passieren, dass jemand in unseren Gottesdienst hineinkommt, in den Eingangsbereich. Und weil es kalt ist, sind alle Türen zu. Und dann kann das passieren, dass man erstmal überlegen muss, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Ah, da ist eine Tür und wo landet er im Kinderstundenraum? Das kann passieren. Deswegen sind wir am Überlegen, wie wir allein auch schon durch sowas den Menschen vermitteln können, ihr seid willkommen. Ihr müsst nicht erst nach uns suchen, sondern ihr seid eingeladen. Genauso fühlen sich vielleicht Jugendliche und Jungschaler wohler, wenn sie Räume haben, die ihnen entsprechen. Oder behinderte Menschen, die bei uns sind, eine Toilette haben, wo sie ohne Probleme auf Toilette gehen können. Außerdem wollen wir auch Gäste wahrnehmen und ansprechen. Denn nichts ist peinlicher, als in einem Gottesdienst zu sitzen und niemand spricht einen an. Wir haben das im Urlaub auch schon erlebt. Vielleicht sagst du ja, aber vielleicht möchten das manche ja gar nicht. Aber dem möchte ich gerne erwidern, dass wenn ich als Fremder oder auch ein jemand, der auch von Gemeinden eine Ahnung hat, in eine kleine Gemeinde gehe, wo ich rechnen kann, dass mich vielleicht oder hoffen kann, dass mich jemand anspricht, dann würde ich das doch machen. Und wenn ich als Fremder in so eine Gemeinde gehe, dann wünsche ich mir doch Gemeinschaft. Wenn ich lieber anonymer das haben möchte, dann würde ich vielleicht in einen anderen Gottesdienst gehen, wo ich davon ausgehen kann, dass es eben nicht so ist. Und wenn das dann jemand nicht will, bekommt man das ja auch mit. Oft ist es doch eher die Menschenangst, die uns davor abhält. Und ganz ehrlich, manchmal verstecken wir uns auch gerne hinter dem Argument der Anonymität. Ja, wir wollen Gäste wahrnehmen und begrüßen. Und aus diesem Grund wollen wir auch vor dem Gottesdienst schon Zeit für Gespräch haben, wo wir den Menschen herzlich willkommen heißen. Und wenn wir dabei noch einen Kaffee trinken, dann ist das doch klasse. Und außerdem wünschen wir uns auch, und das nochmal zur Erklärung, weshalb wir draußen vor dem Gottesdienst auch den Kaffee anbieten, wünschen wir uns ja auch, dass dann hier, wenn wir draußen die Gespräche haben, hier im Saal es etwas ruhiger wird und dass sich die Menschen, die sich ausrichten wollen auf den Gottesdienst, die es ruhiger haben wollen und besinnlicher, dass die eben auch die Möglichkeit dazu haben. Deswegen fand ich das auch toll, dass heute schon so die Videos liefen. Das war nicht abgesprochen, aber man hatte schon die Möglichkeit, runterzukommen. Und es gibt sicher noch mehr Bereiche, wo man dafür sorgen kann, dass sich Menschen angenommen fühlen. Dekoration hier. Das ist manchmal etwas, was unscheinbar ist. Es stehen immer hier schöne Blümchen oder Figürchen oder was auch immer. Das ist manchmal so nebensächlich. Aber das macht es hier für uns zu einem Zuhause. Und da gibt es Menschen, die kümmern sich darum. Da kann man sich einbringen. Wir haben einen Schaukasten, der auch einladend ist, die Menschen einlädt zum Glauben, aber auch zu uns als Gemeinde. Wir können Kaffee kochen und Kaffee anbieten vorher und hinterher. Auch da haben wir Möglichkeiten, uns eben einzubringen in dieses Thema und vieles mehr. Ich lade euch ein, seid einfach kreativ, dass Menschen sich bedingungslos geliebt und angenommen fühlen in unseren Reihen. Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, dass ich nicht denke, dass unsere Gemeinde wie Laodicea ist. Aber wir dürfen durch dieses mahnende Sendschreiben überlegen, wo auch wir als Gemeinde vielleicht an dem einen oder anderen Punkt gefährdet sind. Und schließen möchte ich mit dem Wort aus Römer 13, Vers 11, der das alles ein bisschen zusammenfasst. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Amen.